Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gründonnerstag. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Pascha-Mahl, das traditionelle Mahl des jüdischen Volkes. Am Karfreitag wartet das Kreuz, wartet das Leiden auf ihn. Er schenkt uns in diesem Pascha-Mahl das Abendmahl, das Mahl, in dem wir uns immer wieder an ihn erinnern sollen, ja noch viel mehr, das Mahl, in dem er immer wieder ganz direkt zu uns kommen möchte. Er bindet sich an Brot und Wein. Jesus lädt uns ein. Auf dem Altar stehen der Kelch, der Teller für das Abendmahlsbrot. Heute ist beides leer. Leider können wir nicht als Gemeinde zusammenkommen, wie wir das sonst tun, und gemeinsam miteinander hier Gottesdienst feiern. Aber über das Internet sind wir verbunden. Wir sind eine Gemeinde in Jesus Christus. Und er ruft uns auch in dieser Corona-Krise zusammen, auf sein Wort zu hören, ihn anzubeten, ihn zu loben. Jesus Christus ist anwesend und wir sind als seine Gemeinde versammelt. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Gemeinsam wollen wir das Lied singen. Ihr seid eingeladen, es daheim mitzusingen. Es ist nicht so bekannt, aber ich finde, es ist ein ganz wunderbares Lied, wo wir Christus um sein Erbarmen bitten, ihn darum bitten, unsere Grenzen zu weiten.
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, erbarme dich. Wandle sie in Weite, erbarme dich. Meine ganze und leb, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, erbarme dich. Wandle sie in Stärke, erbarme dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, erbarme dich. Wandle sie in Wärme, erbarme dich. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, erbarme dich. Wandle sie in Heimat, erbarme dich. Erbarme dich. Erbarme dich, erbarme dich.
Ganz traditionell gehört der 111. Psalm zu diesem Gründonnerstag mit dazu. Und in diesem Psalm, da heißt es: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, am Gründonnerstag kommen wir zusammen. Du gehst für uns in den Tod. Du machst keinen Rückzieher. Mit deinen Jüngern feierst du Abendmahl. Und auch uns lädst du immer wieder ein, zu dir zu kommen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Wir bitten dich, gib, dass wir dein Leiden erfassen, dass wir von Herzen sagen können, du hast für uns gelitten, du bist für uns gestorben. Gib, dass wir die befreiende Wirkung deines Leidens erfahren. Du trägst unsere Schuld, du sprichst uns frei. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Als Schriftlesung lese ich die Worte aus dem Markus-Evangelium, die uns von der Einsetzung des Abendmahls berichten. Sie stehen bei Markus im 14. Kapitel. Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, wehe aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde von dem Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich's aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Selig sind alle, die Gottes Wort hören und für deren Leben es eine Bedeutung hat. Amen. Als Gemeinde sind wir verbunden über das Internet, aber im Heiligen Geist, da sind wir auch verbunden mit allen Gemeinden, mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, sind verbunden mit dem Glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und gemeinsam in dieser Verbundenheit wollen wir unser Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Gründonnerstag im Jahr 2020. Was ist an diesem Gründonnerstag heute im Jahr 2020 anders als an den anderen Gründonnerstagen in den Jahren zuvor? Ich glaube, die Frage, die ist sehr schnell beantwortet. Wir kommen nicht als Gemeinde zusammen. Wir können nicht am Altar das Brot brechen, können nicht gemeinsam aus dem Kelch trinken. Ich glaube, das ist eine Veränderung. Das ist eine ganz schmerzhafte Veränderung. Und ich glaube, keiner von uns hätte Anfang des Jahres damit gerechnet, dass wir am Gründonnerstag nicht zusammenkommen, um Abendmahl zu feiern. Das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, das steht in einem ganz untrennbaren Zusammenhang mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und ich finde das ganz interessant, weil da stand auch für das Volk Israel eine ganz große Veränderung an. Die Zeit als Sklaven in Ägypten, die war gezählt. Am Abend vor dem Auszug aus Ägypten, da kam man zusammen, hat das Pascha-Mahl gefeiert, das Pessach-Mahl gefeiert. Und dann ist man aufgebrochen in eine neue Zukunft. Und auch Jesus, der feiert mit seinen Jüngern in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben am Kreuz dieses Pessach, dieses Pascha-Mahl. Ich lese euch den Text vor, es ist der Predigttext für den heutigen Gründonnerstag. Er steht im zweiten Buch Mose und er berichtet uns von der Einsetzung dieses Pascha-Mahls. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren: Dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, dass jeder Familienvater am 10. Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann damit nichts übrig bleibt. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keine Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum 14. Tag des Monats von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lamm. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht, zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen. Es muss am Feuer gebraten sein, und zwar ganz mit Kopf, Beinen und Innereien. Ihr dürft auch nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen. Die Reste müsst ihr verbrennen. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr es essen. Dies ist das Pascha-Fest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, da werde ich vorübergehen. Und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich Strafen durch ganz Ägypten gehe. Dieser Tag soll euch ein Gedenktag sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeiten. Vom Pascha-Abend an sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Vor Beginn des Festes müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Wer während dieser 7 Tage Brot isst, das mit Sauerteig zubereitet wurde, der hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk Israel ausgestoßen werden. Gründonnerstag, liebe Gemeinde. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl. Warum ist diese Nacht nicht wie jede andere? So fragt auch heute in jeder jüdischen Familie der jüngste Sohn den Vater zu Beginn des Pascha-Festes. Und dann erzählt dieser Hausvater, dann berichtet er über den Auszug aus Ägypten. Es war eine Nacht des Aufbruchs. Eine Nacht des Aufbruchs für das Volk in eine neue Zeit. Und von jedem Tag an, da sollte die Zeit neu berechnet werden. Denn damit begann etwas Neues. Wie heute noch Juden Pascha feiern, so hat auch unser Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern das Pascha-Mahl gefeiert, hat mit ihnen zusammen das Lamm gegessen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das sollten wir uns immer wieder neu bewusst machen. Jesus, der ist Jude. Jesus gehört zum Volk Israel und wird in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben eben auch dieses jüdische Mahl mit seinen Jüngern feiern. Aber es ist noch viel mehr. Er wird der Bedeutung dieses Mahles erweitern und er wird den Befehl geben an seine Gemeinde bis heute im Jahr 2020, dieses Mahl immer wieder zu feiern, immer wieder zu seinem Gedächtnis dieses Mahl zu feiern. Er wird sich an das Mahl binden und wird sich in diesem Mahl immer wieder seiner Gemeinde schenken. Es ist ein gemeinsames Mahl, das uns stärken soll, das uns Kraft geben soll zum ewigen Leben. Und ich glaube, diese Stärkung, die er uns da schenken will, die brauchen wir. Die brauchen wir in unserem Leben. Die brauchen wir immer wieder. Die brauchen wir ganz besonders in schweren Zeiten. Heute Abend, da gedenken wir des letzten gemeinsamen Mahles, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat. Kein gebratenes Lamm mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern, wenn wir zusammenkommen, steht sonst bereit. Der Kelch mit der Frucht des Weinstocks, die Hostien, das ungesäuerte Brot stehen auf unserem Altar. Alles scheint ja erstmal so ganz anders. Und doch die Wurzeln für unser Abendmahl, die liegen im Paschamahl verborgen. Das Paschamahl, es wird im Frühling gefeiert. Der Frühling ist die Zeit, in der das Leben wiederkehrt, in der es draußen sichtbar wird. Es wird alles grün und man die Vögel so wunderbar zwitschern hört. Der Winter war eine harte Zeit, in der viele Menschen, Tiere und Pflanzen ums Überleben kämpfen müssen. Auch wenn wir selbst den Winter vielleicht anders erleben, für die Natur draußen, für die Schöpfung, da bleibt der Winter immer eine ganz harte Prüfung. Ich staune immer wieder, mit welcher Kraft und mit welchem Mut sich die ersten Frühlingsblüher hinaus in die Kälte wagen. Es sind nicht unbedingt die starken Pflanzen, sondern es sind ganz zarte Gebilde. Das Leben beginnt klein und zart, aber mit einem unglaublichen Lebenswillen. Das Leben erweist sich als stärker als der Tod. Und ich finde, das ist immer eine ganz wunderbare Unterstützung für die Verkündigung an Ostern. Das Leben siegt. Und wenn man draußen in der Schöpfung spazieren geht, sieht man das. Das Leben ist stärker als der Tod. Erinnern wir uns an das kleine Volk Israel. Zu Josefs Zeiten, da ist es nach Ägypten eingewandert. Es waren nur vielleicht etwa 100 Personen, die in der Notzeit in Ägypten eine Heimat fanden. Aber daraus wurde ein großes, ein mächtiges Volk. Lange Zeit haben die Ägypter versucht, dieses Volk Israel klein zu halten, es zu versklaven, bis es nicht mehr ging und Mose sie auf den Befehl Gottes in die Freiheit geführt hat. Für uns mag das befremdlich erscheinen, wie der Pharao immer wieder Nein zum Auszug des Volkes Israel sagt, wie immer härtere Strafen folgen, bis am Ende die Katastrophe steht, die Tötung der Erstgeburt der Ägypter. Die Bibel sagt, in jener Nacht geht ein Engel durch das Land, tötet deren Erstgeburt. Vielleicht sagst du jetzt, das passt gar nicht in ein Gottesbild hinein. Das passt doch gar nicht zum liebenden Gott. Aber da möchte ich einfach sagen, pass da ein bisschen auf, dass du dir dein Gottesbild nicht selber zusammenbastelst, so wie es denkt, dass es gerade für dich passt, gerade für dich richtig ist. Weil der Gott der Bibel, der zerstört immer wieder die selbstgemachten Gottesbilder in unserem Leben. An den Häusern der Israeliten, die Gottes Zeichen an der Haustür haben, da geht er vorbei. Sie werden verschont. Soll heißen, Gott bestimmt auch heute noch über unser Leben. Wir stehen an seiner Hand. Und Leben, das heißt nicht nur Wohlfühlen, das heißt nicht nur Gesundheit, das heißt nicht nur strahlende und immerwährende Jugend. Ganz plötzlich kann es geschehen, dass Krankheit und Tod in unser Leben einbrechen. Und das ist ja auch gerade traurige Wirklichkeit. Das erleben wir auch gerade so schmerzhaft. Die Corona-Krise, So schnell und auf einmal ist nichts mehr in unserem Land so, wie es vorher gewesen ist. An keinem Menschen, da werden diese Erfahrungen vorbeigehen. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. So betet Jesus in seiner letzten Nacht im Garten Gethsemane. Aber er fügt auch an, aber nicht mein, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Und Gottes Wille, das war der Weg zum Kreuz. Jesus Christus nahm all das, was Menschen von Gott trennt. Er nahm all die Schuld, all die Sünde auf sich. Er hat sie auf sich genommen, er hat sie ans Kreuz getragen. Er war geradezu der Erstgeborene, der Sohn Gottes und der Sohn von Maria, der Einzige, der Gott zum leiblichen Vater hat. Kehren wir nochmal zurück zum Pascha-Fest. Für das Pascha-Mahl, da wurden ganz besondere Lämmer ausgewählt. So haben wir es eben im zweiten Buch Mose gehört. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, so ordnet es Gott an. Das Lamm, das ist zum Symbol für Jesus Christus geworden. Und oft wird in der Bibel davon gesprochen, dass gerade er das Lamm Gottes war, das unschuldige Lamm, das Lamm ohne Fehler, das Lamm, das für uns geopfert worden ist, ohne Sünde, und er trägt unsere Sünde. Er hat das freiwillig auf sich genommen, damit wir frei werden können, damit wir in unserem Leben wirklich Freiheit erfahren dürfen. Und sein Opfer am Kreuz sollte ein für alle Mal das letzte Opfer in der Geschichte der Menschheit sein. Das Opfer, das alle Blutopfer im Tempel ablöst. Das eine, das einmalige Opfer, das uns eine neue Beziehung zu Gott als Kinder, als seine Söhne und als seine Töchter ermöglichen wird. Wenn wir zusammenkommen, dann werden Wein und Brot durch die göttlichen Worte gesegnet. Ich glaube, diese Worte, sie bewirken genau das, was sie aussagen. Wir können das nicht erklären. Wenn wir es probieren, dann verstricken wir uns in irgendwelchen philosophischen Modelle. Aber Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, und ich traue ihm das zu, dass sein Wort die Kraft hat, genau das zu bewirken. Das Brot wird zum Fleisch des Opferlammes. Mit dem Brot dürfen wir Jesus Christus in uns aufnehmen. Es ist nicht nur eine geistige Speise, sondern ich glaube, das ist ganz körperlich gemeint. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Nur so kann Jesus Christus ganz körperlich ein Teil von uns werden. In der Nachfolge der 12 Apostel, die den Auftrag empfangen haben, dieses Mahl zu feiern, sprechen wir die Worte bis heute. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und weiter heißt es, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl. Ich habe mal gehört, früher war es üblich in der Antike, dass man ein gutes Essen mit einem Schluck Wein abgeschlossen hat. Zum Essen selbst, da wurde Wasser gereicht, aber nach dem Wasser, da gab es für alle einen Schluck Wein aus dem Gemeinschaftskelch, der in der Tischgemeinschaft die Runde machte. Das war eben nicht nur ein Getränk, sondern das war eine ganz besondere Geste, die Gemeinschaft gestiftet hat und die Hausgemeinschaft gestärkt hat. Weil alle, die davon getrunken haben, die waren in diesem Moment gleichwertig. Da war keiner höher als der andere, und keiner niedriger. Und in der Reformation, da war es ein Hauptanliegen für Luther, schon für Johannes Hus davor, dass der Kelch beim Abendmahl nicht allein vom Pfarrer, nicht allein vom Priester getrunken wird, sondern dass alle aus diesem Kelch trinken können, dass der Kelch an alle ausgeteilt wird. Ich finde, Wein ist auch ein ganz besonderes Getränk. Das wird mit viel Winzerkunst aus Trauben hergestellt. Es ist ein Naturstoff, der aber mit menschlicher Kunstfertigkeit hergestellt wird. Gott und Mensch, die arbeiten zusammen. Und in der gemeinschaftlichen Arbeit, da entsteht das Besondere. Es ist Gottes Segen und es ist die Arbeit des Menschen. Und ich finde, beim Brot ist es genauso. Ein gutes Brot, das ist Naturstoff und Bäckerkunst in einem. Und beides soll daran erinnern, dass wir nur mit Gottes Segen genügend Nahrung haben, aber dass es unsere Aufgabe ist, mit unserer Hände Arbeit, was daraus zu machen. Einsetzungsworte lauten weiter: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Blut, das ist Leben, liebe Gemeinde. Ohne Blut, da können wir nicht leben. Beim Tieropfer im Alten Testament, da wird das Blut vergossen. Und genauso ist es gemeint. Jesus Christus hat sein Blut für uns vergossen. Er hat sein Leben an uns verschenkt, als er dort vor den Toren Jerusalems gelitten hat und da gestorben ist. Mit seinem Blut hat er die Sünden abgewaschen. Und das Blut des unschuldigen Lammes, es hat eine größere Wirkung als die vielen, vielen Tiere, die im Tempel geopfert und geschlachtet wurden. Blut, das ist Lebenssaft. Genauso ist es gemeint. Das Blut von Jesus soll uns Kraft geben zum ewigen Leben, soll uns Kraft geben zu einem neuen Leben. Und es soll uns auch immer wieder einladen, immer wieder daran erinnern, du darfst neu anfangen. Dieses Blut, es wäscht alles weg, was zwischen dir und Gott steht. Egal, was du auf dich geladen hast, egal, was du verbockt hast. Das Blut von Jesus, es ist so mächtig, das räumt alles aus dem Weg, dass du immer wieder neu diese Beziehung mit Gott beginnen kannst. Dieses Blut, es rettet uns vom Strafgericht Gottes. Ihr erinnert euch im Predigttext, die Israeliten, sie sollten es an die Türpfosten streichen, damit der tödliche Engel vorübergeht. So Begriffe wie Gottes Strafgericht, Gottes Zorn, manchmal das Gefühl, die klingen für viele auch in der Kirche ganz weit hergeholt. Mir kommt da immer in den Sinn, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Daran erinnere ich mich nicht nur, wenn ich in den Medien Witze sehe, die bei mir eine gewisse Schmerzgrenze überschreiten und wo wir als Christen uns auch ruhig beschweren sollten, wenn das unseren Glauben verletzt oder ihn durch den Kakao zieht. Manchmal kommt mir in den Sinn, Herr, hilf uns, bescheiden zu bleiben und nicht alles als selbstverständlich hinzunehmen, sondern voller Dankbarkeit Brot zu essen. Altes Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart. So habe ich es mal auf der Wand einer alten Backstube gelesen. Gottes Strafgericht geht an uns vorüber, weil ein anderer, weil ein Unschuldiger bereit war, sein Blut für uns zu vergießen und an unserer Stelle zu leiden. Auch wir Christen, wir erleben Krankheit, wir erleben Corona, wir erleben Trauer, wir erleben den Tod. Da stehen wir in der gleichen Reihe mit all den anderen Menschen. Christen, die werden nicht verschont, sondern oft genug hat es den Anschein, als müssten sie besonders leiden. Überall in der Welt, da gehen Christen für ihren Glauben in den Tod. Das sollten wir niemals vergessen, für die sollten wir immer wieder beten. Und doch dürfen auch sie erfahren, dass Gott sie in der Dunkelheit trägt. Das ist mit Verschonung gemeint. Und so dürfen wir es erleben. Gott gibt uns Verschonung im Blut seines Sohnes. Essen und Trinken, das hält den Leib und die Seele zusammen, so sagt ein altes Sprichwort. Und deshalb gibt uns Christus sein Leib und sein Blut selbst, uns zur Nahrung, zur Stärkung in die himmlische Heimat. Mich schmerzt es sehr, dass der Kelch heute am Gründonnerstag leer ist, dass kein ungesäuertes Brot, dass keine Hostien auf der Patene, so nennt man diesen Hostienteller, liegen, dass wir nicht als Gemeinde hier zusammen sind, um miteinander Abendmahl zu feiern. Geistlich kommen wir zusammen, aber doch ist das Wort Gottes Fleisch geworden, ist Gott in die Materie hineingekommen. Jesus hat im Evangelium zu seinen Jüngern gesagt, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Ich freue mich auf den Tag, an dem das geschehen wird, wo Jesus gemeinsam mit uns in seinem Reich, in seiner vollendeten Welt Abendmahl feiern wird, wo er sich endgültig mit uns vermählen wird in diesem Mahl. Aber ich freue mich auch jetzt schon auf den Tag, an dem wir als Gemeinde hier in der Waldkirche wieder ganz körperlich zusammenkommen werden, wo der Kelch gefüllt sein wird, wo das Brot auf dem Teller liegen wird. Auf den Tag freue ich mich, wo wir hier gemeinsam wieder Abendmahl feiern. Feiern werden, dass der Herr in unserer Mitte ist, mit seinem Geist, aber auch in den Zeichen, die er uns geschenkt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, dem geschlachteten Lamm. Amen. Thank you.
Höchste und Beste, mein Freund und Vater sei. Dank, dass in allen Fällen er mir zur Rechten steht und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewig wahre Blut. Nun mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unlag mich betrübt, weil mich mit Lügen decket, mein Heiland. Nimmt allen Kummer hin, gibt Segen und Gedeihen, dem, was er in mir schafft, hilf mir das Aberschreien aus aller meiner
Im normalen Gottesdienst, wenn wir hier zusammenkommen, würden jetzt die Fürbitten folgen. Ich möchte euch einladen, jetzt wo immer ihr seid, nach dem Gottesdienst miteinander Gebetsgemeinschaft zu haben. Ich möchte euch einladen, das alles vor Gott zu bringen, was euch bewegt, was euch belastet, und bittet Gott. Bittet ihn ganz reichlich, bittet ihn in Jesu Namen. In seinem Namen hat er uns das Versprechen gegeben, dass er uns erhören wird. Lasst uns betende Gemeinde sein, weil eine Gemeinde, die nicht mehr betet, ist eine tote Gemeinde. Und gemeinsam wollen wir jetzt hier beten mit den Worten, die uns Jesus selbst gelehrt hat. Und vielleicht kann uns das heute ganz neu bewusst werden, was es für ein großes Privileg ist, dass wir den Gott Israels, unseren Vater, nennen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you. Auch in der Karwoche wollen wir eine Kollekte einsammeln. Wir haben uns dazu entschieden, in der Karwoche eine Kollekte für das Team F zu sammeln. Wenn ihr dafür spenden möchtet, bitte überweist es auf unser Kollektenkassenkonto. Die Bankverbindung habe ich im Newsletter angegeben. Und wenn ihr eine Spendenquittung möchtet, dann gebt uns bitte Bescheid und vermerkt auch, für was die Kollekte bestimmt ist. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Oliver Bleier, der uns so wunderbar auf dem Keyboard heute begleitet hat. Ich möchte mich bei der Technik bedanken, beim Johannes und beim Torben, beim Kai, bei der Anne, die heute im Gottesdienst noch dekoriert hat hier vorne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Gründonnerstag, eine andachtsvolle Zeit mit Jesus Christus, mit seinem Leiden, mit seinem Sterben, mit seinem Durchgang durch den Tod in das Leben hinein. An Ostern endet der Gottesdienst, der heute begonnen hat. Und so geht in diese Zeit mit dem Segen unseres treuen und unseres liebenden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.